Erich Neumann kommt nun auf die unterschiedliche Zeiterfahrung zu sprechen. Und zwar auf die Gleichzeitigkeit im archetypischen Feld neben der Dreizeitigkeit des Bewusstseins, das die Zeit in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft unterteilt. Er berührt dabei das Thema des Vorherwissens, das in prospektiven Träumen und im Individuationsprozess auftaucht. Er spricht hier von einer Schicksalszeit jenseits der Dreizeitigkeit unseres Bewusstseins. Parallelen dazu finden wir im Griechischen in den beiden Worten für die Erfahrung von Zeit, nämlich Chronos, die chronologische Zeit, und Kairos, die qualitative Zeiterfahrung. Wir finden das aber auch bei Thomas von Aquin, der unterscheidet zwischen der profanen Zeit, die er lateinisch als Tempus bezeichnet, und der Engelszeit, lateinisch Aevum. In allen alten Kulturen finden wir immer wieder diese beiden Aspekte von Zeit. Immer eben steht einem chronologischen, quantitativen Zeitaspekt ein qualitativer Aspekt gegenüber. In dieser Schicksalszeit, wie Erich Neumann sie nennt, ist die Persönlichkeit durch archetypische Strukturen bestimmt, die sich autonom durchsetzen können, also unabhängig von der Dreizeitigkeit des Ich-Bewusstseins und ihrer kausalen Zusammenhänge. Erich Neumann sieht zum Beispiel in der Vorhersage des Schicksals durch die Astrologie eine bis ins Detail der Individualität gehende archetypische Feldaussage. Weiters zeigt er anhand der Forschung über das Schicksal eineiiger Zwillinge, die oft räumlich unabhängig voneinander gleichzeitig sehr ähnliche Schicksalsereignisse erleben, zum Beispiel gleichzeitig erkranken, dass die Schicksalszeit Ausdruck einer extranen Konstellation ist, die mit dem individuellen Selbst mitgegeben ist, das bei eineiigen Zwillingen sehr ähnlich ist. Die Ereignisse der Schicksalszeit sind somit durch das Selbst bestimmt. Und Erich Neumann fragt sich nun, welche Beziehung zwischen dem allgemeinen, unzentrierten Feldwissen und dem Selbst bestehen würde. Er kommt dabei auf das Modell zurück, indem er unterhalb des archetypischen Feldes ein weiteres Feld annimmt, das er als Selbstfeld bezeichnet. Was C.G. Jung in seinem Beitrag über die Synchronizität als einen formal anordnenden Faktor des absoluten Wissens bezeichnet, bringt Erich Neumann mit seiner Beschreibung des Selbstfeldes in Verbindung. Der Feldcharakter des Selbst zeigt sich darin, dass es in jeder physikalischen, biologischen und psychischen Struktur als Ordnung nachzuweisen ist. Im Selbstfeld, das in der Skizze unterhalb des archetypischen Feldes liegt, ist ein schöpferischer und spontaner Ordnungscharakter wirksam, der im Gegensatz zu der fixiert starren Ordnung des archetypischen Feldes steht. Wenn wir in der Tiefenpsychologie zum Beispiel von einer Kompensation der Bewusstseinssituation durch einen Archetyp sprechen, So heißt das nun, dass vom Selbstfeld aus der die Situation kompensierende Archetyp im archetypischen Feld belebt wird. Das heißt, die Regulation geht nicht vom Archetyp aus, sondern vom Selbst, das als Selbstfeld anonym unzentriertes Wissen ist, das aber unter bestimmten Bedingungen zentriert erscheint und das das Wissen der Archetypen in sich enthält, so wie wir das auch innerpsychisch erleben. In seiner Studie Die Angst vor dem Weiblichen beschreibt Erich Neumann diesen Vorgang so, dass sich das Selbst in den jeweiligen Archetyp kleidet, zu dem hin die Entwicklung voranschreiten soll und so dem Ich-Bewusstsein begegnet in dieser Verkleidung, um es zur weiteren Wandlung zu bewegen. Also auch wieder ein dialektischer Prozess zwischen dem Selbst und dem Ich. Das Selbst bedient sich der Archetypen, wie sich das Selbstfeld des archetypischen Feldes bedient, um dem Ich zu begegnen, um das Ich zu evozieren, um den nächsten Entwicklungsschritt vollziehen zu können. Jedes Wissensfeld ist spezifisch gebunden und eingeschränkt und es besteht zwischen einem lebendigen und einem Weltausschnitt. So wie bei den Instinkten der Tiere, wie wir es heute Morgen schon sagten, gewisse Instinkte immer auch eine Beziehung zu gewissen Welterfahrungen herstellen. So stellen auch die psychischen Felder Bezüge zwischen innerseelischem und äußerem Erleben her. Eine natürliche Entwicklung bedeutet nun für Erich Neumann, dass in der aufsteigenden Reihe der Organismen ein immer größerer Umfang von Welt erfahrbar wird und dass sie vom anonymen Feldwissen der Gruppe zum zentrierten Ich-Wissen des Einzelbewusstseins fortschreitet. Dabei führt sie von fast starrer Gebundenheit über eine relative Spontaneität und Freiheit zu der prinzipiellen Erweiter- und Veränderbarkeit des menschlichen Wissens. Darin sieht er die Entwicklung des Luminositätsprinzips im Lebendigen. Der Unterschied zwischen einem Normalmenschen und einem großen Einzelnen liegt für ihn in der Fähigkeit der Erweiterung des Umfangs der Welterfahrung. In Erich Neumanns letztem Eranos-Vortrag Die Psyche als Ort der Gestaltung, den er noch 2 Monate vor seinem Tod 1960 in Ascona gehalten hat, beschreibt er die Entwicklung der Psyche als einen Prozess vom biopsychischen der Art über das soziopsychische der Gruppe bis hin zur individuellen Psyche, wie sie sich im Einzelschicksal ausgestaltet und im Selbstwerdungsprozess der Individuation erfüllt. Die Wandlung der Psyche äußert sich in der unterschiedlichen Beziehung des Menschen zu den Wirklichkeitsebenen. Und sowohl die schöpferische Freiheit des Lebens wie der Umfang der Erfahrung stehen in direkter Abhängigkeit von der Wandlungsphase, in welcher sich die Persönlichkeit des Menschen befindet. Überall, wo das Ich-Bewusstsein verändert wird, zum Beispiel emotional ergriffen, aber nicht aufgelöst, kommt es zu einer Erweiterung des Weltwissens. Gleichzeitig auch zu einer Erfahrung des Numinosen, das zunächst ungestaltet, dann aber in immer höherem Maße als gestaltetes Numen erscheint. Es geschieht dabei eine Bewusstwerdung in Richtung auf das Selbst hin, wie es im Modell in der zweiten Skizze mit dem dritten Pfeil nach unten angedeutet ist, vom Ich zum Selbst. Mit dieser Erfahrung des Selbst und der ursprünglichen Einheitswelt treten Welt und Psyche nicht mehr getrennt voneinander auf, sondern sind als die beiden Teile des einen ergänzend aufeinander bezogen. Für Erich Neumann wird dies in den vielen Aussagen der Astrologie, der Mystik und der Alchemie deutlich, in denen die Identität und Einheit von oben und unten, von innen und außen betont wird. Wir kennen das auch in dieser hermetischen Schrift des Hermes Trismegistos, auf den sich die Alchemisten berufen, wo es heißt, das, was unten ist, entspricht dem, was oben ist, das, was innen ist, entspricht dem, was außen ist. Oder wie Goethe es ganz einfach formuliert, nichts ist innen, nichts ist außen, denn was drinnen, das ist draußen. So ergreife ohne Säumnis heilig öffentlich Geheimnis. Es ist öffentlich, jeder kann es erleben, aber es ist ein Geheimnis, weil die meisten es nicht verstehen. Gut. Neumann führt weiter aus. So ist in der Astrologie der äußere Sternenhimmel mit den Gestirnen in uns identisch. Und es ist nicht zu entscheiden, welcher von den beiden Himmeln der äußere oder der innere das Schicksal ausmacht, da sie in Wirklichkeit auf einen einheitlichen, sozusagen dritten Himmel hinweisen. Dieser dritte Himmel ist eben dieser Himmel des archetypischen Feldes, der innen und außen umfasst und damit als dritter Himmel die eigentliche Grundlage dieses Phänomens darstellt. Mit der Erfahrung der Einheit der Welt steht immer auch die des sinnhaften Schicksals im Zusammenhang. Dadurch wird auch die Erfahrung des Zufalls relativ und die des Sinnes und der Ordnung tritt hervor. Denn Zentrierung der Persönlichkeit und Annäherung an das Selbstfeld und dessen Einheitswissen gehören zusammen. Der zentrierende Ordnungs- und Einheitsprozess ist, wie das Mandala zeigt, ein Prozess höherer Gestaltung. Das Mandala ist somit nicht nur ein Bild der Psyche, sondern ebenso ein Bild der Welt, die auch Psyche ist, ein Bild der Ursprungs- und Einheitswelt, für die es keine Trennung zwischen Psyche und Welt gibt. Diese Zentrierung von Welt und Persönlichkeit zeigt sich im Modell in der dritten Skizze auf drei Weisen. Erstens, in der veränderten Position der Kugel der Persönlichkeit zum archetypischen und zum Selbstfeld. Hier ist die Kugel der Persönlichkeit bis ins Selbstfeld, bis an den Rand des Selbstfelds eingetaucht. Zweitens, in der Entwicklung der Ich-Selbst-Achse, die Verbindung vom Ich zum Selbst. Und drittens, in der Erfahrung der Identität von Welt und Psyche, angedeutet durch diese Ellipse oder durch diesen Kreis, der oben Psyche und Welt zusammenfügt. Die Kugel der Persönlichkeit ist, wie gesagt, hier bis in das Selbstfeld eingetaucht. Das Selbst wird in der analytischen Psychologie sowohl als Ganzheit als auch als Zentrum der Persönlichkeit definiert. Aber damit das Selbst dem Ich auch als Zentrum erscheinen kann, dazu ist eine integrale Wandlung der Persönlichkeit notwendig. Dieser Prozess ist mit der Entwicklung der Ich-Selbst-Achse identisch, um die die gesamte Entwicklung und Gestaltung der Persönlichkeit kreist. Sie ist als Wirklichkeit von Anfang an in der Psyche angelegt, auch wenn sie dem Ich noch unbewusst ist. Die Ich-Selbst-Achse kommt sowohl in der sogenannten Filialisierung des Ich zum Ausdruck, das heißt, indem das Selbst im Ich eine Filiale aufbaut, als auch in der Wirkung der Zentroversion, das heißt der psychischen Ganzwerdungs-, Entwicklungs- und Selbstgestaltungstendenz. Die unbewusste, extrane Selbstregulation finden wir in allem Lebendigen. Aber nur beim Menschen wird sie aufgrund der Entstehung des Ich-Bewusstseins durch das kompensatorische Spiel zwischen Ich und Selbst bestimmt. Die Ich-Selbst-Achse ermöglicht die Bildhaftwerdung, das heißt das Sichtbarwerden des gestalteten Feldes und damit die Entwicklung der Luminosität. Sie ist die Voraussetzung der Erkenntnisprozesse, die in ihrer höchsten Form zur Zentrierung der Persönlichkeit und zur Bewusstwerdung der Ich-Selbst-Achse führen. Im Falle der Zentrierung erscheint das Selbst nicht mehr als anonymes Selbstfeld, sondern dieses Anonyme erscheint nun dem Ich als Gestalt. Das heißt, es inkorporiert sich und die Gestalt des Selbst in der Psyche und das sich als Selbstgestalt inkorporierende Selbstfeld werden ununterscheidbar. Wir finden das hier in diesen beiden Kreisen, das Selbst als Zentrum der Psyche und das aus dem Selbstfeld sich konstellierende Selbst, das sich über diese Ich-Selbst-Achse nach unten ins Bewusstsein heben lässt. An diesem Punkt werden das Innermenschliche und das Außerweltliche Selbst, der Zentralpunkt in der Psyche und die Peripherie, die Gottheit in uns und die Gottheit als Schöpfer der Welt, zu einem. Welt und Psyche, außen und innen, oben und unten, werden als identisch erfahren und sind nur zwei durch das Bewusstsein auseinandertretende Aspekte des einen. Im Modell sehen wir das durch den vierten Pfeil nach oben und als Verlängerung der Ich-Selbst-Achse nach unten bis ins Selbstfeld. So kann es jetzt, wie es zum Beispiel in der Mystik geschieht, zur Identitätserfahrung der Persönlichkeit mit dem Selbst kommen, da das Selbst als Zentrum der Psyche und der Selbstgestalt im Selbstfeld identisch ist. Dabei übersteigt natürlich das Selbstfeld in seiner Unendlichkeit das, was sich als Selbstgestalt in diesem Feld durch die Ich-Selbst-Achse konstellieren kann. Das heißt, das Selbstfeld ist immer viel größer, als wir fassen können. Es ist immer eine transpersonale Größe und transgressive Wirklichkeit. Das umfassende Selbstfeld ist als Einheitsfeld ein Jenseits von außen und innen. Mit der Einheitserfahrung ist auch ein wesentlicher Sinn der Filialisierung vom Ich zum Selbst erfüllt und eine höchste Form der Gestaltetheit erreicht. In der altchinesischen Zen-Geschichte, der Ochs und sein Hirte, heißt es: Nun versteht er, dass die Dinge, wie verschieden gestaltet auch, alle von dem einen Golde sind und dass das Wesen jeglichen Dinges nicht verschieden ist von seinem eigenen Wesen. Diese Einheitserfahrung des zentrierten Menschen wird auch für Erich Neumann am deutlichsten im Zen und in den Aussagen sowie im Tun und Sein der Zen-Meister. Das Zentrum ihres gesammelten spontanen Tuns ist dabei nicht mehr das Ich, ohne dass das Ich dabei ausgeschaltet wäre, ist die Aktivität der Ich-Selbst-Achse so groß, dass sie bis zu einer Ich-Selbst-Identität zu führen scheint, wie wir sie zum Beispiel auch in den Zen-Künsten erleben können. Ich darf mit den Worten von Erich Neumann diesen sehr umfassenden Eranos-Vortrag abschließen. Ich zitiere: In dieser zentrierten Situation ist die Welt nicht nur eine Einheitswelt von Psyche und Welt, sondern auch eine Ganzheit, in der Luminosität und Numinosität als eines und dasselbe erscheinen. Das Abbild dieser Welt finden wir in den seltsamen Bildern der Zen-Meister, in deren Augen ebenso ein luminos Erschreckendes lebendig ist wie eine höchste Erleuchtung und die in höchster Konzentration den Mittelpunkt der Welt, in ihrem Lachen aber auch zugleich das Nichts verwirklichen. Der zentrierte Mensch erscheint als gestaltgewordene Spontaneität des Schöpferischen, als numinos Ergreifender und Ergriffener, ebenso wie als Erleuchteter und Wissender, indem die Luminosität der Welt sich selber erfasst in der Mitte der Welt. Soweit die abschließenden Worte aus dem Eranos-Vortrag Die Psyche und die Wandlung der Wirklichkeitsebenen von Erich Neumann. Ja, ich bin mir bewusst, dass dieser Vortrag uns viel abverlangt und dass man diesen Vortrag am besten noch dreimal nachlesen soll. Und wenn man dazu noch einen Seminarbeitrag lesen will, findet man ihn in meinem Buch. Oder ich habe noch eine CD da, wo ich das früher schon einmal aufgenommen habe von mir. Es ist sicher sinnvoll, sich mit diesem Eranos-Vortrag länger auseinanderzusetzen, denn er birgt so viele Einsichten und Zusammenhänge und auch Entwürfe und Ideen, die uns in vielerlei Hinsicht unser bisheriges Modell der Psyche sprengen und damit Möglichkeiten ergeben, uns neu auf die Ansätze der Jungschen Psychologie einzulassen und gleichzeitig selber auch dieses Modell und diese Phänomene weiter zu erforschen. Ich selber habe für meine Arbeit sehr viele Schlüsse aus diesen Zusammenhängen entnehmen können. Allein schon über diese Phänomene Energie und Gestalt, die grundlegend sind, gerade in Prozessen, wo es um tiefen Dimensionen des Menschseins geht, wo wir immer mit diesen beiden Phänomenen in Berührung kommen. Und wo es wichtig ist, dass wir wissen, wie gehe ich um mit einem stark energetischen Prozess, wie kann ich diese Energie wieder begleiten, dass eine Inkorporierung möglich wird und umgekehrt, wie kann ich festgefahrene Prozesse wieder energetisieren, sprich in neue Formen von Belebung weiterführen. Wir haben jetzt noch ungefähr 20 Minuten Zeit. Wenn Fragen da sind oder Ergänzungen oder Mitteilungen, ist jetzt die Zeit dafür. Bitte.
Wie könnte man das Selbstfeld phänomenologisch beschreiben, also insbesondere auch in Abgrenzung zum archetypischen Feld?
Genau.
Und ist das zu abstrakt?
Das ist gar nicht so einfach zu beschreiben. Für mich ist das leichteste Verständnis dafür, was das Selbstfeld im Unterschied zum archetypischen Feld bezeichnet, das, was Erich Neumann beschreibt, im Unterschied zwischen dem innerpsychischen Selbst und den innerpsychischen Archetypen. Das heißt, wie ich das vorher auch kurz erwähnt habe, beschreibt er ja diese beiden so, dass das Selbst eigentlich sozusagen der Regisseur oder die Regisseurin des innerpsychischen Prozesses ist, während die Archetypen sozusagen nur die Verkleidungen sind, in denen das Selbst dem Ich begegnet. So sehen wir auch die beiden Felder, dass das archetypische Feld sozusagen die Grundstrukturen der Archetypen umfasst, eben auch in einem äußeren Feld, und das Selbstfeld sich derer bedient, um dem Menschen damit begegnen zu können. Das heißt, die eigentliche leitende und ursprünglich schöpferische Funktion geht vom Selbstfeld aus und bedient sich der Archetypen, um eben in die Persönlichkeit aufgenommen zu werden. Neumann sagt eben auch, dass das Selbstfeld eben einen spontanen Ordnungscharakter in sich hat, wie das Selbst eben gerade auch in dieser Ganzheitsgestalt des Mandalas erscheinen kann und damit auch in dieser strukturierten und geistbezogenen Sinnkomponente des Lebendigen, während das archetypische Feld sozusagen nicht von sich aus diese Prozesse begleitet und leitet, sondern durch das Selbstfeld hindurch erst zur Wirklichkeit kommt. Ich weiß nicht, ob das verständlich ist.
Also theoretisch verstehe ich das, aber gibt es dazu ein illustratives Beispiel?
Ja. Wenn wir es noch einmal wenn wir noch mal versuchen, ein Beispiel zu finden. Also ich sehe es, ich erlebe es zum Beispiel auch in den Träumen. In den Träumen ist es ja so, dass unsere Träume vom Selbst ausgehen. Wenn ich wieder das in Beziehung bringe zum uns bekannten innerpsychischen Selbst und zu den uns bekannten innerpsychischen, unter Anführungszeichen, Archetypen, dann ist es ja so, dass auch das Selbst der Regisseur oder die Regisseurin unserer Träume ist. Und dass diese Bilder, gerade archetypische Bilder im Traum, von diesem Selbst her eben gesteuert werden. Ich sage zwar jetzt nichts Neues mehr zu vorher, bin immer noch am Ringen, um ein Beispiel zu finden.
Und vor allen Dingen wieder innen.
Jetzt sind Sie ja wieder innen. Eben, jetzt bin ich wieder innen. Wenn wir das im Außen erleben, dann können wir das, Neumann hat ja selber ein Beispiel gebracht mit diesem Schamanen. Er hat ja das Beispiel gebracht, dass dieses Feld auch sozusagen ein Speicher ist von extranem Wissen, das heißt von Weisheitsthemen, die dort enthalten sind und die unabhängig von der Person vorliegen in der Wirklichkeit, auch in der äußeren natürlichen Wirklichkeit. Und wenn wir diese beiden Ebenen unterscheiden jetzt, dann hat das archetypische Feld, ist sozusagen der Speicher dieser Erfahrungen, während das Selbstfeld sich dieser Erfahrungen bedient, um Wirklichkeit zu gestalten. Das heißt, das Selbstfeld hat diese gestaltende Erfahrungsebene und Gestaltungsmöglichkeit, während das archetypische Feld sozusagen mehr eine festgelegte Speicherfunktion, wenn man das so verkürzt sagen kann, aus meiner Sicht darstellt.
Das ist für mich verwirrend, weil das klingt jetzt so, als wäre das archetypische Feld sozusagen die Inkorporierung der noch gestaltlosen Energie des Selbstfeldes. Und dann wäre es ja wieder sowas, was wir bei Jung schon als Unterscheidung zwischen dem Archetyp als gestaltlos, also nur kristallines Gitter, ja, und den archetypischen Bildern. Dann hat es ja dort auch schon im Grunde genommen.
Das ist ja das, was Neumann schon mit diesen beiden Aspekten von Energie und Gestalt über das archetypische Feld aussagt.
Ja.
Aber er geht eben noch weiter und sagt, auch dieser Energie- und Gestaltaspekt im archetypischen Feld hat etwas Festgefahrenes im Sinne von Strukturiertes, im Sinne von, wie die Archetypen eben auch sozusagen Organe des Psychischen sind auch, wie Neumann das auch benennt, während eben das Selbstfeld eben sich dieser Organe bedient, um dann zum Beispiel einer Persönlichkeit über das Außen zu begegnen in einer Schicksalssituation. Das wären ja so Beispiele, dass in gewissen Schicksalssituationen, wie er das Beispiel gebracht hat von den eineigen Zwillingen, wo wir nicht mehr sagen können, das geschieht über das innerpsychische Selbst, sondern wo wir doch davon ausgehen müssen, dass dieses Selbstphänomen auch als energetisches Feld über die physischen Grenzen hinaus wirksam ist. Und nicht nur über die physischen Grenzen, also nicht nur über die räumlichen Grenzen hinaus, sondern sogar über die Grenzen der Zeit. Und damit auch eben das Phänomen uns vermitteln dieser Gleichzeitigkeit im Unterschied zu unserer Dreizeitigkeit des Bewusstseins, wo wir wieder unterscheiden in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Aus dieser Ebene heraus leitet Neumann ja auch diese großen Träume ab, die auch sozusagen vorwegnehmenden Charakter haben können und damit auch Erfahrungen, die sozusagen von unserem Ich-Bewusstsein aus erst in der Zukunft liegen.
Ich finde schon dieses externe Wissen sehr unanschaulich. Ja. Wie muss ich mir das vorstellen, ja, dass quasi in einem Sediment Informationen nicht, ja, gespeichert sind?
Das kann ich ganz einfach erklären. Dieses externe Wissen ist zum Beispiel das Wissen unserer biologischen Organe. Ja, wir alle wissen, unser Herz hat ein Wissen in sich, dass es so funktioniert, wie es funktioniert. Wie unsere Leber und unsere Gallenblase und alle anderen Organe haben sozusagen extranes Wissen in sich. Wir haben nur unsere Hybris, unseres Ich-Bewusstseins, ist nur bisher davon ausgegangen, dass Wissen immer was mit Bewusstseinswissen zu tun hat. Und alles, was nicht bewusst ist, dem haben wir den Begriff des Wissens abgesprochen. Und das ist eigentlich nur eine Überheblichkeit unseres Ich-Bewusstseins. Die viel größere Dimension des Wissens ist unbewusst. Das heißt, die Weisheit der Natur, oder wie Sheldrake es nennt, das Gedächtnis der Natur, wo in jeder Blume ein Wissen enthalten ist, in jeder Zelle letztlich, schon genetisch, eine Information, würden wir heute das nennen, eine extrane Information enthalten ist, die viel mehr ist, als wie wir das je mit unserem Ich-Bewusstsein fassen können. So können wir vielleicht auch diesen für uns befremdenden Begriff extranes Wissen besser verstehen. Ist das so verständlich? Okay. Ja.
Sie hatten an einer Stelle gesagt, dass die Erkenntnis Erfahrung fortschreitet vom Luminosen zum Numen.
Ja.
Hätten Sie da noch ein Beispiel?
Ich erinnere mich leider nicht mehr an diesen Punkt, dass ich das gesagt hätte. Aber es ist, wenn Sie das so sagen, dass die Erfahrung voranschreitet vom Numinosen zum Numen.
Aha. Also habe ich es mir gemerkt, kann das jetzt mal ein bisschen anders.
Ja. Also wenn wir das so sehen, wäre ja das Numinose noch das transzendente Gestaltlose, während das Numen schon eine Bildgestalt ist. Ja, so könnte ich das verstehen. Das heißt, auch das Numinose hat an sich diesen Doppelaspekt, den wir im archetypischen Feld wiederfinden. Einmal eben als gestaltloses Numinoses, das noch vor dem Bild ist, vorbildlich sozusagen, rein energetisch, von dem wir ergriffen werden können, aber das wir noch nicht fassen können. Und eben einem Numen, das aufsteigt und das Numen war ja auch schon in den früheren Kulturen sozusagen ein Bild der Transzendenz, wie sozusagen ein neues Sternbild, was am Himmel erscheint und was sozusagen dann auch in Beziehung tritt mit unserem Bewusstsein und wo es erst dialogfähig wird, was vorher noch überhaupt nicht fassbar ist. Das wäre sozusagen dieser Prozess vom Numinosen zum Numen. Vom noch Gestaltlosen in eine Bildgestalt. Entschuldigung, es sind zwei Fragen, wer möchte beginnen? Also bitte.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, bezeichnet Neumann ja auch die Astrologie als archetypisches Feld.
Ja.
Kann man das jetzt runtergebrochen auf diese zwei Felder, archetypisches Feld, Selbstfeld, könnte man da jetzt sagen, unser spezielles Horoskop liegt im Selbst, im Selbstfeld. Also wir sind zum Beispiel Wassermann, Aszendent, Jungfrau. Mhm. Und aus dem Selbst heraus verwirklicht das Selbst sozusagen sein Horoskop mit diesen Sternzeichen, mit diesen Aszendenten, die es auf das archetypische Feld zugreift. Und diese Wirklichkeit, die das verwirklichen soll im Selbst, zieht sich aus dem archetypischen Feld raus. Und diese Wirklichkeit begegnet uns dann auch, könnte man das so formulieren?
Ja. Wir könnten so sehen, ich habe mir selber da Gedanken gemacht, wie Neumann das verstehen kann oder meint zu verstehen, dass ein Horoskop eigentlich eine archetypische Konstellation darstellt. Wir wissen alle, dass dieses Horoskop eine symbolische Darstellung ist, eine symbolische Darstellung der Planeten zum Zeitpunkt der Geburt. Das heißt, jedes Horoskop an sich ist eine Kairos-Darstellung. Was heißt das? Jedes Horoskop ist aus dieser Sicht eine Darstellung der Zeitqualität zum Zeitpunkt der Geburt eines Menschen in symbolischer Gestalt. Das heißt, ein Horoskop ist in dem Sinne ein Bild von archetypischen Symbolen und Planetenkonstellationen, die wir dem archetypischen Feld zuordnen können, weil es eben eine symbolische Darstellung der Zeitqualität zu einem gewissen Zeitpunkt und an einem gewissen Ort darstellt. Und wenn wir nun das Leben als Ganzes sehen, wird diese archetypische Konstellation aus dem archetypischen Feld im Laufe des Lebens durch das Selbstfeld hindurch Schritt für Schritt in die Persönlichkeit inkorporiert. Ich muss wieder die Dichter hernehmen. Unser lieber Johann Wolfgang von Goethe hat das ja viel schöner gesagt. In den alten orphischen Urworten, wo er sagt, wie an dem Tag der Dichter Welt verliehen. Die Sonne stand zum Gruße der Planeten, bist also bald und fort gediehen, nach dem Gesetz, wonach du angetreten. So musst du sein, dir kannst du nicht entfliehen, so sagten schon Sibyllen, so Propheten. Und keine Zeit und keine Macht zerstückelt, geprägte Form, die lebend sich entwickelt. Ein Horoskop ist sozusagen eine symbolisch-archetypische Darstellung, sozusagen die geprägte Form der Zeitqualität zur Geburt, die lebend sich entwickelt. Das heißt, die im Laufe der Zeit sich inkorporiert aus dem archetypischen Feld in die Persönlichkeit und dadurch in dieser Schicksalszeit, wie Neumann die nennt, dann auch sichtbar wird. Ich weiß nicht, ob das schon eine Antwort war.
Ja, so ungefähr. Ich meine, diese Wirklichkeit, also wir werden ja mit ein bisschen Astrologie beschäftigt,
ja.
Wird es ja auch wahrnehmen, dass einem diese Wirklichkeit tatsächlich entgegenkommt. Also muss man sagen, man konstruiert tatsächlich, oder selbst konstruiert seine eigene Wirklichkeit aus diesem archetypischen Feld heraus. Das ist dann genau diese Wirklichkeit auch entgegentritt draußen.
Ja. Oder wir können sagen, eben dadurch, dass das eine Felderfahrung ist, tritt sie uns auch im Außen wie im Innen gleichzeitig entgegen.
Aber wäre dann nicht im Selbstfeld praktisch alle möglichen Konstellationen vorhanden und das Selbst, das als Zentrum der Persönlichkeit, würde dann entsprechend seinem Geburtshoroskop praktisch einen Ausschnitt
so ist es.
Zugänglich erhalten.
So sehe ich das, ja.
Also schon im Selbstfeld sind alle Möglichkeiten enthalten, nicht im Archetypen.
Nein.
Okay, das war meine Frage.
Ah ja, freut mich, dass ich das beantwortet habe. Also wir sehen, es ist eine recht komplexe Materie, wo wir noch lange nicht am Ende sind. Hier ist noch eine Frage.
Ja, ist eigentlich auch wichtig, wie man mit dem Ich dem entgegentritt.
Genau. Und das sind immer die drei Ebenen. Darum geht es ja eigentlich.
So auch wie mit den Zwillingen, was sie vorhaben.
So ist es.
Die können beide krank werden.
Genau.
Wenn der eine erkennt, was das bedeutet. Und,
es geht immer um die Frage der bewussten Verarbeitung dieser Phänomene. Es ist gleich wie oft bei Horoskopen, wo manche sagen, mein Gott, furchtbar, du hast da, was ich, ein schwieriges Quadrat oder was ich, was für eine Konstellation. Und wenn wir schauen, oft bei großen Persönlichkeiten, die haben oft schwierige Horoskope, aber die haben das gestaltet, haben sich diesem Thema gestellt, diesen archetypischen Themen. Das heißt, wir sehen immer in dem Maße, wie das Ich-Bewusstsein auch die Bereitschaft aufbringt, sich mit den eigenen archetypischen Themen auseinanderzusetzen, in dem Maße kommen wir in einen Dialog zwischen dem Ich und dem Selbst. Und dieses Horoskop ist ja sozusagen nur die archetypische Ebene. Darunter ist noch das Selbst und somit auch immer eine spontane Ebene der Neugestaltung und Neuschöpfung. Und das ist ja eigentlich im Grunde der Fehlschluss der meisten Astrologen, dass sie meinen, das Horoskop bestimmt alles. Es sagt nur eine Feldaussage aus dem archetypischen Feld aus. Aber sie vergessen, dass noch tiefer das Selbstfeld ist, das immer spontan und einmalig und unmittelbar auch in dieser Konstellation wirken kann und damit auch diese archetypische Konstellation eines Horoskops nie sozusagen festgefahren ist oder von vornherein als ein solches gedeutet werden kann, wie es oft dann schicksalshaft gedeutet wird und damit der Mensch fast vergewaltigt wird mit einem Horoskop, anstatt eben zu sehen, dass es immer da, dass das nur eine der drei Ebenen sind. Eben die Ich, das Bewusstseinsfeld, könnten wir vom Ich her sagen, das archetypische Feld, in dem eben auch das Horoskop zugeordnet wird, als archetypische symbolische Darstellung der Zeitqualität, und darunter das Selbstfeld. Und somit geschieht immer über diese Ich-Selbst-Achse auch eine Möglichkeit, die eigenen Konstellationen unter Anführungszeichen so zu gestalten, dass sie zur Individuation dienen und dass ich damit auch schöpferisch werden kann mit dem, was mir mitgegeben ist, auch mit schwierigen Aufgaben, die mir schicksalshaft scheinbar auferlegt sind. Und damit auch ist immer die Frage, wie weit sich das Ich-Bewusstsein dieser Herausforderung stellt und damit auch in eine Gestaltung und in eine Inkorporierung und damit in eine Individuation führt. Ja, gibt es noch Fragen?
Es ist aber auch eine Ungeheuerlichkeit, sich damit vorzustellen, dass das auch umgedreht, ne? Dass das Ich ja auf dieses Feld, auf dieses Selbstfeld einwirkt.
So ist es. Also wir sehen auch die Bedeutung dieses Ichs. Und das ist ja das Urmenschliche, dass wir das einzige Wesen auf dieser Erde, mal in unserem Sonnensystem sowieso, vielleicht sogar im ganzen Kosmos, das Ich sagen kann und damit diesen ganzen Prozess erst auslöst. Ohne Ich gäbe es keine Entwicklung. Ohne Ich gäbe es keine bewusste Geschichte. Ohne Ich gibt es das alles nicht. Das heißt, das Ich ist, wie Neumann das aus der jüdischen Mystik sagt, Ich und Gott sind wie Zwillinge. Und erst beide zusammen ergeben den ganzen Kosmos der psychischen Wirklichkeit. Und dadurch ist es immer wichtig, und das ist das, was ich selber immer wieder auch betonen möchte, dass wir das Ich nicht geringschätzen, aber auch nicht in eine Hybris kommen. Genauso wenig, wie wir das Unbewusste abwerten dürfen oder es überbewerten dürfen. Es geht letztlich darum, dass Bewusstsein und Unbewusstes ebenbürtig sind. Auch wenn sie ungleich sind, sind sie doch voneinander abhängig. Und auch wenn sie voneinander ungleich abhängig sind, sind sie doch aufeinander bezogen. Und wenn sie aufeinander bezogen sind, heißt das, dass sie miteinander erst die Ganzheit der menschlichen Wirklichkeit konstellieren.
Ich gebe noch immer die Frage von Herrn Hildebrand nach, wie sich das phänomenologisch beschreiben
ja.
Ich würde es nochmal probieren, ich weiß nicht, ob es so stimmt.
Bitte.
Wir hatten in einem anderen Seminar jetzt vor kurzem dieses Fortschreiten auch der Zeiten, das Jahrtausend,
ja.
des Stieres sozusagen.
Ah ja, diese platonischen Weltzeitalter, wo wir jetzt an der Schwelle zum Wassermannzeitalter stehen.
Und meine Vorstellung wäre jetzt, dass in dem Selbstfeld praktisch alle diese Zeitalter gespeichert sind und sich in dem archetypischen Feld vielleicht auch wieder nur ein Ausschnitt schon, meinetwegen das Zeitalter des Wassermannes jetzt, konstelliert mit allen Archetypen, die dort eine Rolle spielen, beziehungsweise aus dem Selbstfeld sozusagen in den Vordergrund geschoben werden des archetypischen Feldes. Wäre das vielleicht ein Beispiel?
Das Selbstfeld ist das, was bewegt. Das archetypische Feld ist das, was an Themen zur Verfügung steht. So könnten wir das unterscheiden. Gut, ich sehe, es ist... da ist noch eine Frage.
Sie hatten gestern den Begriff des schöpferischen Nichtspunktes verwendet. War für mich auch ein bisschen schwierig.
Ja.
Lässt sich das hier irgendwie einordnen?
Ja, das ist sozusagen das innerste Geheimnis dieses Selbst. Das heißt, sowohl des innerpsychischen Selbst als das noch Gestaltlose, aus dem alles entstanden ist. Das Problem, sobald wir über das Selbst oder das Selbstfeld sprechen, ist das, dass wir eigentlich nicht darüber sprechen können. Und zwar deswegen, weil es dem Phänomen der Paradoxie unterlegen ist. Das heißt, alles, was wir darüber aussagen, ist immer nur einseitig. Wir können uns vom Bewusstsein her nicht wirklich verstehen, wir können uns nur ergreifen lassen davon. Aber in der Mystik wird es auch erlebt als diese Erfahrung des Nichts, in dem alles enthalten ist. Die Fülle des Nichts. Ja, ich glaube, es genügt für heute. Ich hoffe, ich habe etwas weitergeben können an Themen, die natürlich grenzwertig sind in vielerlei Hinsicht. Und ich hoffe, ich habe Sie nicht überfordert und wünsche uns allen noch einen guten Tagesausklang, eine gute Nachwirkung und wieder eine liebevolle Achtsamkeit auf Ihre Träume. Vielleicht kommt aus den Träumen noch eine Botschaft, was uns all das sagen möchte. Wer das bekommt, bitte morgen gleich mitteilen, dass das auch ins Gruppen selbst einfließen kann. Und wir treffen uns morgen wieder um 10 Uhr, wo wir noch diesen vierten Eranos-Vortrag, die Bedeutung des Erdarchetyps für die Neuzeit, miteinander durchgehen werden. Eine gute Zeit, bis morgen um 10 Uhr. Danke.